Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Er war ein Zeitzeuge des Jahrhunderts, der Jurist Benjamin Ferenc. Konfrontiert mit dem millionenfachen Mord an Juden, wurde er zu einem der Chefankläger bei den Nürnberger Prozessen.
Im Laufe des Kriegs war ich einer War Crimes Investigator. Das heißt, ich musste reingehen in die KZs, als sie befreit waren, um Beweis zu suchen für einen Kriegsverbrecherprozess, den wir haben versprochen, als der Krieg noch da war. Und ich war immer interessiert in Verhütung von Kriminalität. Und deswegen war ich genannt als Hauptankläger in diesem Prozess.
Benjamin Ferenc, jetzt ist er im Alter von 103 Jahren gestorben. Wir werden an ihn erinnern. Dann sprechen wir über einen Opernabend in Frankfurt am Main mit Werken von Kurt Weill und Karl Orff. Eine merkwürdige Kombination. Weill ist vor den Nazis geflohen. Orff hat von den Nazis profitiert. Ob dieser Opern-Doppelpack schlüssig ist, wir werden es gleich erfahren. Und dann reden wir über Taxifahrer in New York, London und Tokio, über Lebenserfahrungen, die der Fotograf Klaus-Maria Einwanger in einem Bildband dokumentiert hat. Politisch gegensätzlicher können Komponisten eigentlich kaum sein. Der Münchner Karl Orff hat als Musikpädagoge große Verdienste und er hat sich mit den Nazis arrangiert und deshalb zwischen 1933 und 1945 zahlreiche Kompositionsaufträge bekommen. Und Kurt Weill, der Sohn eines jüdischen Kantors, hat 1928 zusammen mit Bert Brecht mit der Drei-Groschen-Oper einen ganz großen Erfolg gelandet. 1933 ist er vor den Nazis über Paris nach New York geflohen ins Exil. Die Oper Frankfurt hat nun diese beiden so konträren Musiker in einem Musiktheaterabend vereint und Kurt Weills, der Zar lässt sich fotografieren, von 1928 kombiniert mit Karl Orffs Die Kluge. Dieses Sinnspiel, wie er es genannt hat, wurde 1943 in Frankfurt uraufgeführt. Jörn Florian Fuchs hat die Premiere gesehen, er ist jetzt zugeschaltet. Hallo, schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Kurt Weill führt sein Publikum zurück ins Jahr 1910 nach Paris zu einer Anarchistenbande, eine wunderbare Farce. Und Karl Orffs Einakter spielt in einem Märchenland in einer Märchenzeit. Wie passen denn diese beiden Stücke nicht nur chronologisch überhaupt zusammen?
Erstmal sind es vor allen Dingen natürlich Kontraste. Sie sind es inhaltlich in gewisser Weise auch, aber vor allen Dingen natürlich, was die Musik betrifft. Der inhaltliche Kontrast ist, dass wir eben, Sie sagten schon, der Zar lässt sich fotografieren von Weill, dass das wirklich eine böse Farce ist mit sehr viel groteskem Humor. Da ist ja der Text von Georg Kaiser, einem wirklich sehr berühmten Dramatiker, damals heute gelegentlich noch gespielt mit Stücken wie Gas etwa. Und Karl Orff nun, er hat seinen eigenen Text geschrieben, basierend auf einem Märchen der Gebrüder Grimm. Und da ist sehr viel Lokalkolorit aus dem Bayerischen zu hören. Also so eine Art Kunstvolkstümelei, würde ich mal nennen, spielt da eine Rolle. Einen roten Faden gibt es allerdings zwischen den beiden Stücken dann doch inhaltlich. Nämlich in beiden Fällen geht es ja um eine Herrscherfigur, die durchaus aufs Korn genommen wird. Also der Zar, der sich verliebt in eine Fotografin, in eine falsche Fotografin, denn diese Attentäterbande, die ihn ermorden will, die verändert den Fotoapparat und positioniert eine Waffe da drin. Und bei der Klugen gibt es einen König, der also auch erstmal zur Vernunft gebracht werden muss von dieser klugen jungen Frau. Und die beiden werden am Ende ein glückliches Paar.
Wir sollten natürlich auch über die Musik sprechen. Die sind auch sehr unterschiedlich, Herr Fuchs. Das haben Sie an diesem Abend natürlich auch erlebt, ganz unmittelbar.
Ja, also mein Problem, das ich immer schon hatte mit bestimmten Werken, gerade der leichten Muse von Karl Orff, hat sich hier wieder bestätigt. Da werden die Phrasen ausgedehnt, da wird wahnsinnig viel wiederholt. Das ist oft auch sehr plakativ und eben diese berühmte Orffsche Rhythmik, die man natürlich kennt. Alle, die irgendwie Musik studiert haben, eine Ausbildung gemacht haben, kennen das berühmte Schulwerk und kennen natürlich auch die Kamina Burana. Das heißt, man bekommt diese zackige, kantige Musik um die Ohren gehauen und dieses vermeintlich Witzige, was bei mir immer relativ schwer, ehrlich gesagt, ankommt, auch heute Abend. Das ist ein kleiner Eindruck vom Anfang der Oper. Da geht es um einen Bauern, der eben sich ärgert, dass er auf seine kluge Tochter nicht gehört hat. Thank you.
ich meiner Tochter nur geglaubt. Also diese sehr rhythmischen, prägnanten Klänge von Carl Orff. Und dazu im Kontrast wollen wir vielleicht gleich hören auch Kurt Weill. Wo sind wir hier? Man hört so eine ja gezügelte Modernität in diesem Klangsatz. Fuchs, man hört sehr unterschiedlich diese Musik. Wie kann man das zusammenbringen, szenisch, musikalisch? Ich kann mir da keine Vorstellung machen.
Ja, ist tatsächlich schwierig. Beim Weill hört man diese Leichtigkeit. Das hat trotzdem auch immer etwas Abstraktes. Das ist nicht zu klangsinnlich, aber wir haben es gerade gehört. Hier in dem Fall auch von Domen Krijai und Juanita Lascarro schön gesungen, finde ich, als Zar und eben als die falsche Fotografin, dieses sehr bodenständige, ruppige. Vorher war Patrick Zielke als Bauer. Das Ganze ist, um das Positive wirklich zu erwähnen, vom Orchester und auch von Yi Chen Lin am Pult sehr gut zusammengehalten, finde ich. Auch das Ensemble weitestgehend sehr gut besetzt, was man in Frankfurt eigentlich erwartet. Ja, jetzt kommen wir zur Szene. Also Keith Warner lässt das Ganze spielen zunächst bei Kurt Weill in einem Raum, wo wir so ein Rund haben auf der Bühne, wo lauter Porträts von heutigen Potentaten sind, guten wie schlechten, um es mal so zu sagen. Da ist also sowohl Joe Biden wie auch Wladimir Putin zu sehen und ab und zu öffnen sich dann diese Fotofenster gleichsam und dahinter ist der Chor, der da eben auch eine Rolle spielt. Die sind auch mal als tot. Mit Totenmasken tauchen die auf und dann eben normal gekleidet. Das ist vom Raum her eigentlich ganz schön, also gleichsam den alten Zaren aus alter Zeit mit der Gegenwart zusammenzubringen. Das funktioniert auch szenisch, finde ich, gut. Und beim Orff ist es dann eine Mischung aus wirklich trampeligen Bauerntheater mit gestandenen Sängerinnen und Sängern, die dieses geradebrechende Deutsch von Carl Orff irgendwie singen und auch sprechen müssen und dann auch mal einen Handstand machen und einen Purzelbaum. Da wird also versucht, diese Slapstick-Ebene irgendwie herauszumeißeln. Und im Kontrast dazu gibt es so ja eigentlich Türen, die immer wieder auftauchen, die über die Bühne gefahren werden. Also ein Hauch von epischem Theater. Und ich glaube, das ist die Idee von Keith Warner zu zeigen, ja, also nur so Bauern-Trampeltheater ist das auch nicht. Ich führe da mal so eine abstrakte Ebene ein. Das ging für mich überhaupt nicht im zweiten Teil zusammen. Also ich fand das immer ein schwaches Stück und das wird auch eben durch diesen Zugriff von Keith Warner leider auch nicht besser. Es dehnt sich auch wahnsinnig für das bisschen, was erzählt wird in 80 Minuten, tritt das irrsinnig auf der Stelle, musikalisch, handlungsmäßig, aber leider dann auch szenisch.
Also ein Versuch, den man mal unternehmen kann, aber ein Versuch, der auch daneben geht und das ist ja dann auch eine Erkenntnis.
Ja, der Weill war wirklich eine Entdeckung. Das ist kein Weltklasse-Stück, aber für solche Ausgrabungen bin ich sehr dankbar. Dafür steht auch Frankfurt. Mein persönlicher Tipp wäre, wenn man in diese Aufführung gibt, einfach ein bisschen Mut zu haben und zu sagen, ach, ich habe ein schönes kurzes Stück von Kurt Weill jetzt gerade erlebt, jetzt gehe ich was essen und was trinken. Gerne auch was Zünftiges, das gibt's ja in Frankfurt auch.
Kurt Weill, der Zar lässt sich fotografieren und die Kluge von Carl Orff, die sehr gegensätzlichen Stücke in einem Opernabend vereint an der Oper in Frankfurt, inszeniert von Keith Warner, dirigiert von der Dirigentin Yi Chen Ling und kritisch rezensiert von Jörn Florian Fuchs. Herr Fuchs, ich danke Ihnen.
Gerne, schönen Abend.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Benjamin Ferenc, der letzte bisher noch lebende Chefankläger bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen, ist im Alter von 103 Jahren gestorben. Sag immer deine Wahrheit, was mich 100 Jahre Leben gelehrt haben. In diesem Buch hat er 2020 zurückgeblickt auf sein Leben, ein Jahrhundertzeuge. 2003 hat er hier im Deutschlandradio die monströse Bedeutung seiner Aufgabe erklärt, mit folgenden Worten.
Das war der größte Verbrechen, was es möglich ist. Die Befehle für die Einsatzgruppen waren zuerst, sie töten alle Juden, Frauen, Kinder, Männer und jeder andere, der könnte eine Gefahr sein, jetzt oder in Zukunft, an die Hitler-Regierung. Diese Einsatzgruppen haben nach diesen Befehlen über 1 Million Leute so ermordet, raus in den Wald genommen und erschossen. Und wir haben in Nürnberg nur 22 von den höchsten Leiter, die Generäle von dieser Einsatzgruppen, zum Urteil gebracht. Und von den 22 Angeklagten waren alle für schuldig gefunden, weil wir haben ihren eigenen Beweis benutzt, ihren eigenen Bericht, Tagesbericht. Und jeden Tag haben sie berichtet, wie viele Juden sie erschossen haben, in welchen Orten, wer war der Kommandeur von dieser Einheit. Und innerhalb zwei Tagen konnte ich beweisen, dass sie waren alle schuldig.
Benjamin Ferenz, mit 103 Jahren ist der letzte bisher noch lebende Chefankläger der Nürnberger Prozesse gestorben. Antje Passenheim erinnert an diesen einzigartigen Juristen.
Auch mit über 100 Jahren konnte Benjamin Ferenz die Worte zitieren, mit denen der Chefankläger im September 1947 seinen Prozess gegen die Nazi-Kriegsverbrecher eröffnete.
It is with sorrow and with hope that we hear.
Mit Sorge und mit Hoffnung decken wir hiermit den bewussten Mord an über 1 Million unschuldiger und hilfloser Menschen auf. Gerade einmal 27 Jahre war der US-Jurist, als er Chefankläger im Einsatzgruppenprozess gegen hochrangige SS-Führer wurde. Der Sohn orthodoxer Juden aus dem ungarischen Siebenbürgen war mit seinen Eltern in die USA ausgewandert. Er wuchs in bescheidenen Verhältnissen in New York auf und studierte dank eines Stipendiums später an der Elite-Universität Harvard. Mit den US-Truppen landete Ferenz 1945 in der Normandie. Seine Mission war es dann, in Konzentrationslagern die Beweise für die Todesmaschinerie der Nazis aufzudecken.
It was horror in capitals. It was incredible. My assignment was to get the evidence of the crime.
Es war der Horror pur, es war unfassbar. Ich sollte die Beweise für die Verbrechen finden und das war nicht schwierig. Die Beweise lagen blank vor mir, in jedem Konzentrationslager, in das ich kam.
That was no difficulty. The evidence was lying dead in every camp I went into.
Vom 20. November 1945 an mussten sich in Nürnberg führende Nazis und damit erstmals in der Geschichte Vertreter eines Unrechtsregimes vor Gericht verantworten. Die alliierten Siegermächte stellten 21 ranghohe Kriegsverbrecher vor ein internationales Gericht, unter ihnen Hitlers Stellvertreter Rudolf Hess und Reichsmarschall Hermann Göring. Der Prozess endet nach fast einem Jahr mit 12 Todesurteilen. Ferenz wird Chefankläger in einem der 12 Nachfolgeverfahren gegen die NS-Hauptkriegsverbrecher. Der Jurist selbst bezeichnete den Prozess als den größten Mordprozess aller Zeiten. Tatsächlich wurden den 24 Angeklagten Taten vorgeworfen, die Hunderttausende Leben gekostet hatten. Der Großteil der Opfer waren Juden. Später trug Ferenz entscheidend zur Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs bei. Viele hätten bezweifelt, dass es die Institution jemals hätte geben können. Er hielt dagegen. Ferenz wurde 103 Jahre alt. Bis zum Schluss hielt er an seiner Mission fest. Ich bin gekommen, um für die zu sprechen, die es nicht mehr können, die Opfer. Der Weltkongress der Juden twitterte, er kämpfte sein ganzes Leben lang für Gerechtigkeit. Auch UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk zeigte seine Anerkennung. Ferenz Vermächtnis müsse eine anhaltende Inspiration für Gerechtigkeit und Frieden sein, twitterte er.
Antje Passenheim erinnerte an Benjamin Ferenz. In diesen Tagen stellen wir hier in Fazit einige Menschen vor, die für die Kulturszene ganz wichtig sind, deren Tätigkeit aber nicht unbedingt im Rampenlicht stehen. Einen Buchrestaurator haben wir kennengelernt, einen Theaterarzt, einen Kinoplakatmaler, einen Special Effects Supervisor. Heute nun begegnen wir einem Menschen, der Kunstwerken eine Form gibt, genauer gesagt einen Rahmen. Der Münchner Rahmenbauer Werner Murrer. Tobias Krone hat ihn in seiner Werkstatt getroffen und von dort ging es weiter ins einzigartige Rahmenarchiv dieses Handwerksmeisters.
Was ein Rahmenbauer wie Werner Murrer jungen KünstlerInnen rät, wenn sie bei ihm in seiner hellen, modernen Werkstatt mit dem gläsernen Dachgiebel vorbeikommen?
Also zum einen ist es so, wir leben ja wirklich in einer Zeit, wo es überhaupt keine Rahmen mehr braucht. Und es ist schon lange so, seit den 50er, 60er Jahren. Heutzutage wird wirklich sehr, sehr oft ein schlichter, einfacher Ahornrahmen, so wie Sie es da sehen, also ein neutrales, helles Holz verwendet. wenn schon mal ein Rahmen sein muss. Und nur bei historischen Aufgaben werden dann andere Hölzer, andere Oberflächen, andere Fassungen verwendet.
Und bei ganz knappen Geldbeutel tut es auch mal die Konkurrenz.
Also ein Rahmen sollte natürlich halten, wobei IKEA schätze ich eindeutig, weil also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar. Also meine Tochter hat IKEA-Rahmen zu Hause, hätte ich keine Chance gehabt, damit zu halten.
Werner Murrer ist vor allem eines nicht, prätentiös. Und mit dieser Haltung ist er zu einem der wenigen großen Experten in Sachen Bilderrahmen weltweit geworden. Der Münchner beliefert die großen Museen, von der Wiener Albertina bis zum Van Gogh-Museum in Amsterdam. Das Wichtigste bei einem Bilderrahmen für ihn?
Wenn der Rahmen nicht mehr auffällt, sondern einfach als richtig begriffen wird, dann erfüllt er eigentlich seinen Zweck. Es ist eher was über den Bauch geht, als wie nur über die Augen und über das Hirn.
Und dieses Bauchgefühl hat Werner Murrer dazu angetrieben, zu manchen Bilderrahmen zu recherchieren. Edvard Munch zum Beispiel, von dem er noch originale Bilderrahmen auf einem Dachboden entdeckte.
Munch, der eigentlich wirklich seine simplen, einfachen Rahmen wollte und da mit seinen Galeristen auch wirklich stark gekämpft hat dafür. Im Munch-Museum werden die Bilder jetzt neu nach Munchs Idee präsentiert.
Auf einem Tisch liegen einige Grafikrahmen fürs Munch-Museum, bereit zum Transport nach Oslo. Helle, gebeizte Holzrahmen, schlicht wie eine protestantische Kirchenbank. Doch für das Nationalmuseum in Oslo kleidet Werner Murrer Munchs dort hängende Gemälde ganz anders ein, nämlich in üppig vergoldeten Rekonstruktionen. Prächtig, weil es eben zu diesem Museumsbau aus dem 19. Jahrhundert passt.
Der Raum ist genauso wichtig. Es wird immer so schnell drüber geschimpft über die Wohnzimmerbilder, die zum hellblauen Sofa passen sollen. Das ist relativ ähnlich im Museum.
Das Thema Bilderrahmen hatte lange Zeit niemand so richtig auf dem Schirm. Werner Murrer kam über die Mitarbeit in einer studentischen Galerie zum Rahmenbau. Die notwendige handwerkliche Expertise eignete er sich selbst an. Und weil sich öfter mal KunstsammlerInnen neue Einfassungen machen lassen, überließen sie ihm die originalen alten Rahmen. Schräg gegenüber von seiner Werkstatt führt einen Werner Murrer in sein Archiv mit 2.500 Bilderrahmen.
Ein Schlaraffenland. Also immer wenn Kuratoren von irgendwo auswärts kommen, die das erste Mal hier sind, die sind begeistert, was die hier sehen. Das ist wirklich, es gibt keine vergleichbare zweite Sammlung so, die so in den 20. Jahrhundert stark ist.
Besonders spezialisiert hat sich Murrer auf den Expressionismus.
Hier sind wir jetzt im 20. Jahrhundert und das sind einfach sichtbare Nadelholzrahmen, das ist ein Schlagmetall, das ist eine Bronze. Hier ändert sich auf einmal was. Die Kunst wird modern und die Rahmen werden modern.
Werner Murrer führt zu einem dunklen Holzrahmen mit stilisierten Eichenblattornamenten.
Es ist von Emil Nolle selbst geschnitzt, er ist absolut authentisch, es ist dokumentiert, er ist bezeichnet, es stimmt. Besser geht's nicht. Also quasi ein Kunstwerk für sich.
Bilderrahmen werden oft als Protzbeigaben missverstanden. Das war früher so, wo man ohne Goldrahmen gar nicht auf einem Salon ausgestellt wurde. Und das ist teilweise heute noch so, auf Kunstmessen.
Das wäre eine Galerie, von der ich nie irgendwas kaufen würde, weil die hat die Kunst nicht verstanden, die sie damit handelt. Die soll lieber Autohändler werden, das mag besser sein. Aber für mich gehört zur Kunst einfach ein Verständnis dazu. Ein guter Kunsthändler setzt sich auch mit der Kunst auseinander und findet auch die richtige Rahmenlösung. Und die kann ganz schlicht und ganz einfach sein. Auf jeden Fall nicht ein Kitschrahmen aus dem Renaissance-Baumarkt.
Was verändert die neue Gefahrenlage für Kunstwerke in Zeiten, in denen KlimaaktivistInnen sie attackieren? Ja, sagt Werner Murrer, der Trend geht zur Verglasung. Was aber die Rahmen schwerer macht.
Und auf einmal müssen hinten riesige Aufbauten drauf. Das heißt, es kommen die teuren Glasscheiben, es kommen die teuren Aufbauten dazu. Und das können viele Museen gar nicht stemmen. Also das ist ein Problem.
Werner Murrer hat ein 20-köpfiges Team in seiner Münchner Werkstatt. Wer einen Barockrahmen rekonstruieren lassen will, dem schnitzt eine Mitarbeiterin einen. Ob ihn die Rahmenlosigkeit der Nachkriegsmoderne traurig macht? Werner Murrer lächelt.
Und ich warte einfach nur drauf, bis wir wieder in der nächsten Gründerzeit sind, wo wirklich wieder Rahmen modern werden, üppigste Rahmen, Künstlerrahmen. Es gibt leider wirklich nur ganz selten Projekte mit Künstlerrahmen, die sich intensiv mit Rahmen auseinandersetzen und dann ihre eigenen Rahmen entwerfen. Es ist einfach nicht die Zeit dafür. Es passt nicht zu der Kunst, die wir im Moment haben. Wunderbar, kein Problem, wir haben genügend andere Arbeit.
Im Maschinenraum des Kulturbetriebs. In unserer Fazitreihe haben wir heute den Münchner Rahmenbauer Werner Murrer kennengelernt. Tobias Krone hat ihn getroffen. Morgen werden wir in dieser Reihe einer Hamburger Buchbinderin begegnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus, hat dafür plädiert, Programme wie ChatGPT nicht zu verteufeln. Künstliche Intelligenz könne echten Fortschritt bringen, sagte die Theologin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Überall, wo sie menschliches Handeln unterstütze und optimiere, sei sie sinnvoll. Sobald künstliche Intelligenz jedoch menschliches Handeln ersetze, werde es schwierig, weil dann die Seele fehlt, so die Theologin weiter. Jede gute Idee, jeder kluge theologische Gedanke sei hilfreich, egal woher sie kämen, aber sie müssten durchs eigene Herz gehen. Nur dann werde es andere Menschen ansprechen und erreichen, sagte Kurschus auf die Frage, ob sie Seelsorgern empfehlen würde, Predigten von künstlicher Intelligenz schreiben zu lassen. Im Krönungsjahr von König Charles will die Organisation Historic Royal Palaces die Geschichte vergangener Krönungen britischer Monarchen nacherzählen. An verschiedenen Orten Großbritanniens sollen musikalische Lichtshows kreiert werden, bei denen unter anderem die Kronjuwelen auf bestimmte Gebäude und Wahrzeichen projiziert werden sollen. Alle Teile des Vereinigten Königreichs sollten die Chance bekommen, die Krönung mitzuerleben, sagte Kulturministerin Lucy Fraser der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge. Diese gigantische Lichtinstallation solle Gemeinden die Möglichkeit geben, kostbare Schätze der vergangenen Jahrhunderte aus der Nähe zu sehen, so die Politikerin weiter. Als erstes ist der historische Tower of London dran. Das Museum im Tower of London will außerdem nach der Krönung von König Charles III. Am 6. Mai in einer neuen Ausstellung tiefer in die Geschichte der Kronjuwelen eintauchen. Das Finale des Eurovision Song Contest 2023 wird für den österreichischen Rundfunk auch von Jan Böhmermann und Olli Schulz kommentiert, und zwar für die ORF-Mediathek und den ORF-Jugendkulturradiosender FM4. Das verkündeten die beiden Entertainer in der neuen Folge ihres Spotify-Podcasts Fest und Flauschig. Dafür reisen sie, nach Angaben einer Sprecherin, nach Liverpool. Sie seien froh, nach all den Jahren Österreich das zurückzugeben, was es uns gegeben habe, wurde Böhmermann von seinem Büro zu der Aktion zitiert. Demnach sagte Olli Schulz, endlich wachse zusammen, was zusammen gehöre. Aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine trägt diesmal Großbritannien als zweitplatziertes Land den ESC aus. Dabei arbeitet die BBC mit der Ukraine zusammen. 2022 hatte die ukrainische Band Kalush Orchestra mit dem Titel Stefania den ESC in Turin gewonnen.
Kutschen oder Droschken, Fiaker oder Kremser, seit Jahrhunderten lieben es die Menschen, in einem Wagen kutschiert zu werden. Unterwegs durch Stadt und Land kann man die Blicke und Gedanken schweifen lassen. Der moderne Kutscher ist der Taxifahrer, der Taxidriver, der Chauffeur. Viele Geschichten ranken sich um dieses Thema. So hat zum Beispiel der Filmemacher Jim Jarmusch in seinem Episodenfilm Night on Earth 5 Geschichten in bewegten Bildern erzählt, von Los Angeles über Paris bis Helsinki. Wie eine Ergänzung zu dem Film wirkt der Bildband, den der Fotograf Klaus-Maria Einwanger jetzt veröffentlicht hat, Written in Their Faces, in ihre Gesichter geschrieben. Dieser Titel ist zugleich Programm. Man blickt zum Beispiel in die melancholischen Augen von Mituharu Sage hinter seinem Lenkrad in Tokio. Man sieht die Taxifahrerin Leanne Barnes in London lässig freundlich neben ihrem Black Cab stehen. Und man kann Turban, Rauschebart und Jackett von Bhagwant Singh am Flughafen JFK in New York ergründen. Anders als bei Jim Jarmusch, diese Menschen sind keine Fiktion, sondern Wirklichkeit. Wie Klaus-Maria Einwanger diesen Menschen in New York, in London, in Tokio begegnet ist, das wird er uns nun berichten. Guten Abend, Herr Einwanger.
Hallo, grüß Sie und einen schönen Abend, Herr Rölke.
Sie zeigen Straßenlandschaften in New York, in London, in Tokio, Szenen, Autos, Menschen in ihre Gesichter geschrieben. Was haben Sie denn aus diesen Gesichtern gelesen?
Die ganze Grundidee entstand wirklich bei einer Reise, die ich sehr oft gemacht habe, nach New York und London. Und ich habe die Menschen, die Taxifahrer, kennengelernt und viele von ihren Geschichten gehört. Ich habe gehört, wie sie die Thematik, die Problematik mit den verändernden Geschäftsmodellen zu bewältigen hatten. Und ich fand heraus, dass ich einen Widerspiegel erkenne in ihren Gesichtern, was es mit ihnen macht. Und in diesem Bildband habe ich versucht, diesen Stadium darzustellen, die Persönlichkeit mit aufzunehmen. Mit jedem der Taxifahrer hatte ich die Möglichkeit, eine halbe Stunde, Stunde zu sprechen, im Auto zu sitzen. Sie haben mir ihre Sachen erzählt, sie haben mich an ihre Plätze geführt und sich der Kamera gestellt. Das ist ein besonderer Moment, den ich auch immer sehr, sehr zu schätzen weiß.
Also lauter einzelne Geschichten, individuelle Lebensläufe und Schicksale, Sorgen. Gibt es denn auch zwischen den Menschen, die Sie da fotografiert haben, auch Gemeinsamkeiten?
Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, wenn man in Taxis einsteigt, ist es immer ein ganz eigener Kosmos, eine eigene Welt. Erstens hat man die besten Reiseführer der Welt vor sich. Also wenn man Insights braucht, Tipps braucht, dann ist man genau da an der richtigen Stelle. Möglicherweise hat man den ersten Ansprechpartner, wenn man in eine neue Stadt kommt. Es kann philosophiert werden, es werden private Dinge gesprochen oder es wird einfach geschwiegen. Ich glaube, das ist in jedem Taxi weltweit sehr ähnlich.
Man sieht ja auch die Sorgen in den Augen der Taxi-Driver. Vor allem habe ich das gesehen in den Bildern, die Sie aus New York gemacht haben. Das Gewerbe, das ändert sich ja. Die Plattform Uber gefährdet die Existenz der traditionellen Taxifahrer. Sehen wir da einen Beruf, den es in dieser Form in 10, 20 Jahren vielleicht gar nicht mehr geben wird?
Es ist schon eine starke Veränderung. Also in diesen Momenten, die wir erleben, wo digitale Zeiten eintreten, haben wir natürlich Geschäftsmodelle, die diesen Berufsstand in sich ziemlich auflösen. Uber und andere Situationen, die sehr, sehr kapitalgetrieben sind, lösen Berufsstände auf mit einer Leichtigkeit, die einem Gewerbe und einem erlernten Beruf natürlich Grund und Boden entzieht. Und ich glaube, das ist deutliche Aufklärung bedarf, dass wir Taxifahrer vor uns haben, die einfach hochgebildet sind, die hochtrainiert sind, die einfach ein Wissen haben. Im Austausch zu jemandem, der nicht mal gut versichert ist, der wahrscheinlich das erste Mal in seine Privatauto fährt und einfach nur einer App folgt. Es ist schon sehr, sehr gefährlich, was wir da tun und was wir uns da erlauben, nur um eventuell ein bisschen Geld zu sparen. Mhm. Jeder, der in so ein Uber-Fahrzeug einsteigt, sollte sich gut überlegen, was er tut, was er sich selbst antut und was er die Gesellschaft antut.
Mir ist aufgefallen auch, dass aus fast allen Gesichtern irgendwie eine ganz gute Portion Stolz spricht, zu sehen ist. Das zeigt sich auch in Attributen, zum Beispiel die weißen Handschuhe der japanischen Taxifahrer und die Lizenz, die an ihrem Jackett so wie so ein Orden herunterhängt. Also der Stolz, den haben Sie dann auch immer entdeckt und der hat sich Ihnen auch immer mitgeteilt?
Ja, sehr unterschiedlich. In New York sind die Menschen schon sehr resignativ und sehr desillusioniert auf mich zugekommen. Ein Funke Stolz, dass sie Taxifahrer sind, dass sie Besitzer dieser Medallions sind, die einfach ihr Kennzeichen ist, das ist natürlich immer noch da.
Die Medallions, das sind diese kleinen Aluplatten, die zeigen, dass sie eine Lizenz haben.
Genau, diese Medallions mussten gekauft werden, es ist immer noch ein Stadium. Die haben früher, das muss man sich mal vorstellen, bis zu $850,000 gekostet. Dann sind die runter ungefähr auf eine halbe Million. Mittlerweile durch Uber sind die auf $100,000 gesunken. Das heißt, das Modell war so, dass du in diese Erlaubnis investiert hast, wie wenn man ein Haus kauft. Das konntest du später als Fahrer dann entweder für deine Rente verkaufen oder als Wert deiner Familie weitergeben, weil du die Lizenz hattest. Das war auch limitiert. Uber hat das alles zerstört, also diese Werte zerstört. Auch dieses Kapital zerstört. Die Ausbildung müsste da sein und es war eine limitierte Situation. In London haben wir die sogenannten Butterboys, die alle so das Knowledge wissen mussten. Die haben eine Ausbildung von 3 bis 4 Jahren, die nicht nur über die Straßenführung geht. Die müssen 25.000 Straßen auswendig wissen, müssen jede Verbindung im Kopf sofort die kürzeste Verbindung haben, nicht nur einfach das Navi bedienen. Und sie haben natürlich noch eine sehr hohe Sozialkompetenz und viele andere Dinge, die dort getrainiert werden. All das fehlt. Und was man immer sagen muss, auch was die Versicherungen angeht oder die Absicherung der Fahrer, das darf man nicht übersehen, dass das bei Uber alles nicht stattfindet. Uber macht ein System, das letztendlich in erster Linie Scheinselbstständigkeit fördert und Uber zahlt keine Steuern. All die nutzen nur Infrastrukturen in all diesen Ländern, aber sie bezahlen nicht dafür. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, der uns alle angeht.
Herr Einwanger, die Fotos auf den 220 Seiten Ihres Buches, die sind alle ziemlich dunkel, finde ich. Eine sehr gute Druckqualität, kein Hochglanz, sondern matt. Manche Doppelseiten, die wirken ganz unmittelbar. Elektrische Lichter, ja, Scheinwerfer, Leuchtreklam in den Straßenschluchten, aber Sonnenstrahlen, nein. Ist Ihr Projekt im Kern eine melancholische Arbeit?
Das würde ich gerne den Betrachtern überlassen. Selbst hat mich natürlich eine gewisse Grundmelancholie begleitet, weil ich von den Menschen doch auch sehr traurige Geschichten erfahren habe, was es mit ihnen macht. Die sind in den Grundfesten und ihren Existenzen bedroht. Natürlich habe ich trotzdem in Tokio viel Heiterkeit erlebt, Stolz, Würde, auch die Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu gehen, sich zu öffnen, das war alles da. Aber es ist mit Sicherheit eher ein kleines melancholisches Statement zu dem, was wir mit uns und mit der Gesellschaft hier machen, wenn wir nicht überlegen und nicht reflektieren, was unser Verhalten auch aus Kausalitätsgründen auch bewirkt.
Je 8 Taxi-Driver lernen wir kennen, wenn wir dieses Buch lesen, in New York, in Tokio und in London. Warum genau diese Städte, warum genau diese Anzahl?
Das ist wirklich eine gute Frage, aber ich gestehe, dass ich einfach sehr, sehr viel in New York und London war und unterwegs bin. Und letztendlich fiel meine Wahl auf diese 3 Städte wegen deren ikonischen Taxis, die wir alle aus dem Kino kennen. Sie haben gerade den Film von Jim Jarmusch erwähnt, von Geschichten und von Songs kennen. Viele Menschen, die in diesen 3 Städten waren, nehmen sich vielleicht sogar ein kleines Taxi als Andenken mit nach Hause. Dann fand ich natürlich auch sehr spannend, dass es sich um 3 Weltmetropolen hat in 3 verschiedenen kulturellen Kontexten.
War es denn schwierig, die Taxifahrer für dieses Fotoshooting zu gewinnen? Sie haben schon gesagt, also 30 Minuten, eine halbe Stunde haben die sich immer Zeit genommen für Sie ungefähr.
Die meisten, ja. Es waren 3 völlig verschiedene Situationen, die auch widerspiegelten, wie die Situation bezüglich Uber und den Taxifahrern in den Städten ist. In New York musste ich mich wirklich durchsetzen. Ich bin zur Gewerkschaft gegangen. Dort wurde ich erstmal einen halben Tag lang sitzen gelassen. Ich hatte diesen Termin natürlich ausgemacht. Und es war sehr schwer, in New York Leute zu begeistern für dieses Projekt. Wir sind dann zum JFK-Flughafen gefahren. Die Menschen haben sich dort Zeit genommen, aber deutlich weniger wie in den anderen Städten. In London hatte ich eine Situation, dass PR-Taxis eine komplette Tour für mich vorgebucht hatten. Die Menschen waren begeistert, sie sind noch am Kämpfen und sie haben das genauso gesehen, dass diese Bilder, dass diese Arbeit, die ich da mache, unterstützend ist. In New York war das anders. In Tokio hatte ich ein Schedule von wie ein Schulplan, wie ein Schulstundenplan, der mich 5 Tage lang durch die Stadt geführt hat, wo genau geplant war, mit welchem Fahrer ich an welche Situation und an welchen Standort fahren darf.
Und immer in einem blank polierten Auto.
In London und Tokio ja, in New York nein. Das ist einer der Unterschiede, die mich in diesen Fahrzeugen wirklich begeistert hat, weil New York ist das Wohnzimmer des Fahrers. Er ist dort, er speist dort, vielleicht schläft er auch dort. In London und in Tokio sind die Autos blitzblank geputzt. Wenn es regnet, wird sofort wieder geputzt. Wenn jemand mit schmutzigen Schuhen einsteigt, wird sofort wieder geputzt. Also immer diese Dienstleistung und das Vorbereiten für den nächsten Fahrgast steht dort ganz, ganz, ganz weit vorne. Und das ist den Leuten auch sehr, sehr wichtig. In Tokio auch noch mit den Anzügen, mit den weißen Handschuhen. Du darfst die Tür nicht selbst aufmachen, die wird von innen vom Fahrer geöffnet. Ist ein Verpont, wenn du selbst an die Tür reichst. Es geht alles um Dienstleistung.
Taxi Drivers, Written in Their Faces von Klaus-Maria Einwanger. Zu beziehen über die Webseite taxi-drivers-book.com. Herr Einwanger, Dankeschön.
Ich bedanke mich sehr, Herr Rölke. Danke für dieses Interview.
Wir werden jetzt eine resolute 90-jährige Künstlerin kennenlernen, deren Arbeit hochbetagt endlich gewürdigt wird in einer Ausstellung in Berlin im Haus am Waldsee, Margaret Raspe. Bevor wir sie hören, ein Zitat aus dem Feuilleton der Zeit. Es ist das Jahr 1970. Margarete Raspe, 37 Jahre alt, Vollzeitmutter und Hausfrau, sitzt nach über 10 Ehejahren plötzlich allein mit 3 Kindern in der Familienvilla, ohne Einkommen, ohne Rücklagen, dafür mit unbändiger Wut im Bauch. Wut zum einen darüber, dass ihr Mann sie all die Jahre klein gehalten und ihre Arbeit als Hausfrau belächelt hatte. Die andere Wut war jene auf sich selbst. Sie hatte all das ja mitgetragen und diese Erkenntnis erschreckte sie am meisten. Sie war über die Jahre zu einer Maschine geworden, eine Frau, die mechanisch machte, was von ihr erwartet wurde. Soweit dieses Zitat aus der Zeit, und die Taz nannte Margarete Raspe eine feministische Künstlerin. Ein Begriff, den sie im Gespräch mit Lena Böllinger jedoch kategorisch von sich weist.
Nein, ich bin keine Feministin und auch nie gewesen.
Margarete Raspe sitzt im Rollstuhl in ihrer Küche an einem langen Holztisch. Vom Souterrain aus blickt man in den Garten im idyllischen Berlin-Zehlendorf. Die 90-jährige Künstlerin ist körperlich eingeschränkt, aber geistig wach und resolut. Die Presse jubelt über die Entdeckung der Künstlerin und feiert sie als frühe Feministin, Pionierin der Mensch-Maschine-Verschmelzung, Avantgardistin. Eine späte Genugtuung auch für die Künstlerin, könnte man meinen.
Die Ausstellung rutscht mir doch Buckel runter. Also das ist nicht, was mich wirklich interessiert.
Raspe geht in ihren Arbeiten nicht von abstrakten Ideen oder politischen Slogans aus. Sie fängt bei sich selbst an. Ihr Kunststudium hat sie Ende der 50er Jahre aufgegeben. Da heiratet sie, wird Mutter.
Mama, 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 nachts und tags. Das heißt also auch nachts natürlich, wenn die Kinder schreien. Das war meine Arbeit. Und das ist die Arbeit von allen Müttern. Mama, 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 nachts und tags.
Raspe ist unglücklich.
Es gibt ein Foto von der Zeit, da bin ich ganz dünn und ganz, sehe ganz arm und schmal aus. Und so fühlte ich mich auch. Und mein Mann hat mir dabei nicht geholfen, der war ja großer Chef in einer großen pharmazeutischen Firma. Ich sage jetzt keine Namen. Also hatte ich keinen Pfennig in der Tasche. Ich habe immer nur geackert wie blöd und hatte keinen Pfennig in der Tasche und konnte mir keine Strümpfe kaufen und meiner Mutter kein Buch zum Geburtstag oder so. Unbezahlte, wirklich unbezahlte Arbeit.
Anfang der 1970er Jahre verlässt ihr Mann sie für eine jüngere Frau.
Du bist so verrückt wie deine Mutter, mit dir kann man nicht leben.
Mit diesem Satz lässt er Margarete Raspe alleine mit 3 Kindern. Sie darf das Haus nach der Scheidung behalten, aber sie hat ständig Geldsorgen und weiß nicht, wie es weitergehen soll. Just in dieser Zeit nimmt sie ihre künstlerische Tätigkeit wieder auf.
Ich habe natürlich die Arbeit gemacht. Wer hat sie denn gemacht? Natürlich habe ich die gemacht. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, Mensch, ich gucke ja gar nicht mehr hin. Ich arbeite ja automatisch. Also ich hacke die Möbel so runter, zack, 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 zack. Und habe ich hingeguckt, wie die aussieht? Nee, habe ich nicht. Ich weiß zwar, wie Möbel aussehen, weil ich lange genug in Gärten war. Aber ich habe so einen Schreck gekriegt, dass ich eben nicht wach bin, also nicht präsent im Wahrnehmen von, was ich da mit meinen Händen mache, meine Handlung nicht wahrnehme. Und das hat mich so erschreckt, dass ich gedacht habe, naja, dann muss ich da irgendwann mal selber genau hingucken und vielleicht kann ich Filme machen.
So entstehen die berühmten Kamerahelmfilme. Auf einem Bauarbeiterhelm befestigt Margarete Raspe eine leichte Super 8 Aquakamera vor ihrem Gesicht. Die Konstruktion wird zusätzlich am Bauch abgestützt, sodass sie hält. Derart ausgerüstet marschiert sie in die Küche und filmt, was sie dort täglich tut. Und zwar aus ihrer Perspektive. Schweineschnitzel braten, Sahne schlagen, ein Huhn schlachten. Vereinzelt wird ihr Werk zur Kenntnis genommen, doch eine breite und nachhaltige Anerkennung bleibt aus. Dabei ist Raspe ungeheuer produktiv. Sie macht nicht nur Filme, sondern malt, zeichnet und beschäftigt sich intensiv mit Körperarbeit, Spiritualität, Performances, konkreter Poesie und Installationen. Doch selbst in den Augen ihrer Künstlerfreunde, die in ihrem Haus ein- und ausgehen, bleibt sie in erster Linie die Mutter.
Ich hätte gesagt, die Margarete, die macht so wunderbare Pfannkuchen. Ja, danke. Danke sehr. Das kann ich auch immer noch.
Margarete Raspe wehrt sich. Jahrelang, jahrzehntelang. Als Feministin hat sie sich aber dennoch nie begriffen.
Ja, die Frauen verkaufen mich jetzt unter, sie ist eine frühe Feministin. Die Feministinnen damals waren alle lesbisch. Es waren nur lesbische Gruppen. Ich bin aber nicht lesbisch. Und deswegen gehöre ich da nicht rein. Ich bin eine Frauenrechtlerin. Das sage ich auch heute noch.
Ebenso wenig sieht sie sich als Pionierin der digitalen Hybridität oder der Verschmelzung von Mensch und Maschine. Auch wenn sie sich viel mit Automatik beschäftigt und die Kamera als eine Art Prothese eingesetzt hat.
Die Mensch-Maschine funktioniert nicht so. Also ich bin da ganz, ganz skeptisch. Ich bin da also nicht nur skeptisch, ich bin eigentlich ziemlich sauer, dass die Leute da so abfahren.
Raspe geht es um Kontakt, um ihren Körper, um Aufmerksamkeit, Berührung, Lebendigkeit.
Ja, und das sind die Maschinen eben nicht. Also da kriegst du zwar einen Schlag, aber das ist nur die Energie, die der Körper ja auch hat. Es ist ja, mein Körper ist ja auch elektrisch. Damit kann ich aber auch heilen.
Margarete Raspe musste zeitlebens kämpfen und muss sich auch jetzt noch gegen falsche Zuschreibungen wehren. Wie also kann man dieser multimedialen Ausnahmekünstlerin heute gerecht werden?
Und da kann man nur sagen, geht mal in die Ausstellung und dann guckt mal, was sind die Themen. Und es sind immer wieder die gleichen Grundphänomene, die mich bekümmert haben. Nicht um die ich mich gekümmert habe, aber die mich auch bekümmert haben. Also die mich traurig gemacht haben und wo ich gedacht habe, da muss man unbedingt was machen.
sagt Marguerite Raspe, diese resolute, lebenserfahrene Künstlerin. Lena Böllinger hat die 90-Jährige getroffen. Die Ausstellung Automatik ist bis Ende Mai im Berliner Haus am Waldsee zu sehen. Emojis. Jeder, der in der digitalen Welt unterwegs ist, kennt diese kleinen Symbole. Viele nutzen sie auch. Die erste Serie wurde Ende der 1990er Jahre in Japan designt und umfasst 176 Zeichen. Heute ist die Emoji-Sammlung auf gut 3600 angewachsen und es kommen jedes Jahr neue hinzu. Eigentlich sollen sie ja universell verständlich sein. Doch im Alltag sorgen sie oft für Missverständnisse. Auch an diesem Beispiel kann man die Eigenständigkeit kultureller Kommunikation ablesen. Wir beschäftigen uns hier in Fazit an zwei Tagen mit dem Thema. Gestern haben wir die am häufigsten verwendeten Emojis betrachtet. Heute Teil 2 zwischen universeller Geltung und kulturell bedingtem Missverstehen. Eine Recherche von Timur Gökçe.
Ein Emoji, das ich lange nicht verstanden habe, ist diese Hand, die so salutiert.
Das, was ich als Prayer-Emoji verstehe, also Gebets-Emoji.
So ein Handschlag, also so zwei Hände, die sich gegenseitig schütteln.
Eigentlich keine.
Zum Beispiel die beiden Hände, die zusammenklatschen.
Wenn ich sie nicht verstehe, dann interpretiere ich da was rein.
Ist es nun ein Handschlag, ein High Five oder sind es doch zwei betende Hände? Dieses Emoji bietet anscheinend Spielraum für verschiedene Interpretationen. Wer es ganz genau wissen will, sucht im Internet nach der offiziellen Bedeutung. Das tun aber die wenigsten, meint Sprachwissenschaftlerin Christa Dürscheid.
Dann passiert es eben sehr schnell, dass man im eigenen Kontext, in den eigenen Dialogen Emojis so verwendet, wie man sie interpretiert oder aber auch, wie andere sie verwenden. Und man spiegelt das dann in den eigenen Nachrichten.
Neben dem eigenen kleinen Kosmos kommt noch eine andere Ebene hinzu, die für ordentliche Missverständnisse sorgen kann. Die der unterschiedlichen kulturellen Prägung. Der Klassiker ist der lachende Hundehaufen. Die meisten Menschen in Deutschland würden dieses Emoji eher negativ interpretieren.
Tatsache ist aber, dass das Hundehaufen-Emoji in Japan dazu verwendet wird, um jemandem Glück zu wünschen.
Viele Emojis kommen aus Japan und deswegen kann es bei einigen zu solchen Missverständnissen kommen. Doch auch in anderen Ländern und Kulturräumen können Emojis und damit Gesten eine andere Bedeutung haben. Eine winkende Hand zum Beispiel signalisiert in China, dass die Freundschaft beendet ist, während sie bei uns in der Regel nur ein Abschied auf Zeit bedeutet. Oder Zustimmung mit einem Daumen hoch auszudrücken, ist bei uns Alltag. Aber in Ländern wie Irak, Iran oder Nigeria wird daraus schnell eine sexuelle, obszöne Anspielung. Vielleicht lohnt es sich doch manchmal zu prüfen, woher der Absender kommt, um Missverständnissen vorzubeugen.
Das Emoji, was auf jeden Fall fehlt, ist das von einer süßen, zusammengerollten Katze, die auf einem Stuhl oder so schläft.
Dino-Emojis, da könnte ich auf jeden Fall noch ein paar mehr vertragen.
Einen schreienden Smiley, der lacht, aber auch wütend ist und dabei heult.
Ich finde, dass es mittlerweile zu viele gibt.
Die reitende Prinzessin am Strand.
Wünsche für neue Emojis gibt es anscheinend einige. Doch anstatt einfach nur zu warten, ermutigt Christa Dürscheid all die Wartenden, selber tätig zu werden und dem Unicode-Konsortium, das über die Aufnahme neuer Emojis entscheidet, einen Antrag zu stellen. Wichtig dabei,
möglichst viele Unterstützer zu finden und dem Unicode-Konsortium dann in einem Antrag plausibel zu machen, dass die ganze Welt auch auf eben dieses Emoji gewartet hat.
Ich hätte da einen Vorschlag. Mir fehlen fragende Emojis. Bis auf zwei, die für mich dafür in Frage kommen, der Smiley mit der Hand am Kinn und dem fragenden Blick und der mit dem Monokel, gibt es meiner Meinung nach keine.
Das hängt natürlich wieder davon ab, wie Sie diese Gesichtszeichen interpretieren. Andere mögen sagen, wieso, es gibt doch 3 oder 4 oder 5 Emojis, die ich verwenden kann, wenn ich Fragen, Unsicherheit zum Ausdruck bringen möchte.
Auch wenn noch einige Emojis fehlen, so ist sich Christa Dürscheid sicher, Emojis können die geschriebene Sprache gut und gern ergänzen, aber nicht komplett ersetzen.
Nehmen wir auch nur einen Satz wie, wenn ich Zeit hätte, würde ich kommen.
Lassen Sie Ihrer Kreativität doch mal freien Lauf. Und wer Inspiration für dieses zugegebenermaßen schwierige Unterfangen braucht, einen ganzen Satz verständlich in Emojis zu verfassen, wird zum Beispiel unter den Suchbegriffen My Day in Emojis auf Twitter fündig. Einer, der sich anscheinend nicht nur mit einem Satz zufrieden geben wollte, ist der chinesische Autor Xu Bing. Er hat einen ganzen Roman geschrieben, der nur aus Emojis besteht. Book from the Ground heißt er und beschreibt auf stolzen 112 Seiten einen ganzen Tag im Leben eines typischen großstädtischen Angestellten.
Emojis zwischen universeller Geltung und kulturell bedingtem Missverstehen. Eine Recherche war das von Timo Gökçe. Da morgen an Ostermontag keine Zeitung erscheinen, wirft heute hier bei uns in Fazit auch keiner einen Blick in die Feuilletons. Und deshalb geht jetzt unser Fazit heute hier zu Ende. Am Mikrofon war Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.